Hallo, hier ist Jenny Schied, dein persönlicher Gesundheitscoach. In dem heutigen Beitrag geht es um ein Thema, wovon du sicher auch schon einmal betroffen warst, nämlich um das Thema Fieber und den richtigen Umgang damit. Und es geht darum, warum es wichtig ist, das Fieber zuzulassen, statt es künstlich zu senken. Nachlesen kannst du den Beitrag übrigens unter www.jenny-schied.de, wo du auch viele andere interessante Beiträge findest. Was tun bei Fieber? Auf keinen Fall senken. Gebt mir die Macht, Fieber zu erzeugen, und ich heile alle Krankheiten, sagte der griechische vorsokratische Philosoph Parmenides von Elea, der etwa um das Jahr 500 vor Christus lebte. Im Körper geschieht nichts ohne Grund und Sinn. Wenn ein Familienmitglied Fieber hat, ist das für mich inzwischen kein Grund zur Panik mehr. Im Gegenteil. Ich weiß, dass das Immunsystem intakt ist und seine Arbeit tut und der Infekt bald überstanden ist. Aber es war nicht immer so. Auch ich war einmal eine unsichere Mutter und habe, insbesondere bei meinem ältesten Kind, lieber jedes Wehwehchen einmal mehr ärztlich abklären lassen als zu wenig. So bekam ich beinahe jedes Mal ein Rezept mit einer Fiebermittelverordnung in die Hand gedrückt, mit den Worten, das sollten Sie bei Temperaturen von über 38,5 geben. Ich tat das auch glatt und erinnere mich, wie mir nicht wohl bei der Sache war, mein unter argem Würgehusten leidendes Kind frisch und munter durchs Wohnzimmer hüpfen zu sehen, denn nach dem Fiebermittel war nicht nur die Temperatur wieder im Normalbereich, auch das Allgemeinbefinden besserte sich schlagartig und täuschte ein gesundes Kind vor, wenn da nicht der Husten gewesen wäre. Fiebermittel hatten wir damals so selbstverständlich im Haus wie Taschentücher oder Klopapier. Auch ich war schließlich damit groß geworden, dass man bei Fieber ein Fiebermittel gibt. Heute haben wir solche Mittel nicht mehr im Haus, denn inzwischen ist mir klar, dass fiebersenkende Arzneimittel zu den unnötigsten Medikamenten der Welt gehören und die Ursache für viele Komplikationen von eigentlich harmlosen Infekten und Kinderkrankheiten sind. Auch zählen sie zu den Mitverursachern von vielen chronischen Krankheiten sowie Krebs, denn häufiges künstliches Senken von Fieber irritiert das Immunsystem, was dadurch bald nicht mehr dazu in der Lage ist, entartete Zellen zu eliminieren oder Angriffe auf harmlose Stoffe wie Pollen startet. Der Ärztekunstfehler Nummer 1: Fieber senken. Es ist wohl einer der häufigsten Kunstfehler der Ärzte, fiebersenkende Mittel zu verordnen. In Kinderarztpraxen ist das beinahe Standard und auch Erwachsenen wird empfohlen, sich ein fiebersenkendes Mittel zu besorgen für den Fall, dass das Fieber zu hoch steige. Oft geht der Druck hierbei von den Patienten selbst aus. Wenn sie krank sind und zum Arzt gehen, wollen sie etwas verordnet bekommen. Denn, wie der britische Kinderarzt Ivan Blumenthal erklärt, hat sich die Angst vor Fieber kollektiv über die Generationen aus den Zeiten von Pest und Cholera vererbt. Aber ist es nicht die Aufgabe eines Arztes, genau hier aufzuklären? Pest und Cholera liegen ja in unseren Breitengraden nun schon eine Weile hinter uns und die Bedingungen, unter denen wir Krankheiten ausheilen lassen können, haben sich drastisch geändert. Ich verstehe deshalb nicht, warum sich so hochintelligente und begabte Menschen mit einem Hochschulstudium darauf einlassen, statt ihr Wissen über die Vorgänge im Organismus bei Fieber anzuwenden und ganz eigene und logische Entscheidungen zu treffen, die die unwissenden Patienten sicher verstehen würden, wenn gleichzeitig eine Aufklärung darüber erfolgen würde. Denn die Fähigkeit, Fieber zu erzeugen, ist für die gesamte Menschen- und Tierwelt überlebensnotwendig. Ansonsten wären wir schon längst ausgestorben. Fieber ist außerdem keine Krankheit, sondern ein Symptom und gleichzeitig ein Zeichen dafür, dass die Abwehr des Betroffenen gute Arbeit leistet. Niemand muss also vom Fieber geheilt werden, sondern von der zugrunde liegenden Krankheit. Und Fieber ist der erste und beste Heilungsversuch des Körpers, Erreger sowie deren Gifte und schadhafte Zellen zu eliminieren. Dein Körper ist nicht so gemein und lässt dich am Fieber sterben. Niemals steigt das Fieber so hoch, dass du daran stirbst. Wenn jemand angeblich am Fieber gestorben ist, dann ist er in Wahrheit an der zugrunde liegenden Krankheit, wie zum Beispiel einer Sepsis, gestorben, wo der Körper sein Bestes getan hat, aber keine Chance hatte. Oder er ist an den Folgen der Fiebersenkung und Antibiotikagabe gestorben, welche ihrerseits wieder andere Erkrankungen mit sich bringen, die dann aber als Nebenwirkungen im Beipackzettel aufgeführt sind und nicht als Krankheit bezeichnet werden. Denn dein Körper ist immer auf Überleben aus. Ab einer Temperatur von maximal 42 Grad Celsius schüttet er einen Botenstoff aus, der dem Hypothalamus signalisiert, dass er mit der Körpererwärmung aufhören soll, weil es dann tödlich wäre. Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass bei den Horrormeldungen von zum Beispiel Masernkomplikationen und EHEC-Toten oft nur einseitig berichtet wird? Wann hast du schon einmal etwas über die Vorgeschichte dieser Patienten erfahren oder über die Behandlung, die diese Patienten bekommen haben? Begibt man sich erst einmal in die Hände der Schulmedizin, wird zumindest oft symptomatisch behandelt, also oft auch mit Fiebermitteln. Bei Masern ist dieses zum Beispiel ein folgenschwerer Kunstfehler. Wenn es dann heißt, trotz aller Maßnahmen sei dieser oder jener Patient seiner Krankheit erlegen, sollte es in vielen Fällen lieber heißen, wegen aller Maßnahmen. Ab wann spricht man von Fieber? Zuerst müssen wir uns darauf einigen, wo das Fieber gemessen wird. Bei Kindern ist die rektale Messung, also das Messen im After, zu bevorzugen. Große Kinder und Erwachsene können sich das Fieberthermometer auch unter die Achseln stecken. Jedoch habe ich festgestellt, dass diese Messung in Zeiten von digitalen Thermometern sehr ungenau ist. Wenn du digital unter einer Achsel deiner Wahl messen solltest, lasse das Thermometer dort etwa 5 Minuten. Egal, ob es vor sich hinpiept, weil es meint, mit der Messung längst fertig zu sein. Eine orale Messung ist auch möglich. Allerdings kann es zum Beispiel durch das Trinken von heißem Tee kurz zuvor zu Messfehlern kommen. Aber auch wenn das Thermometer im Mund hin und her geschoben wird, muss das Ergebnis nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen. Sie ist deshalb nur Schulkindern und Erwachsenen zu empfehlen, die die Disziplin besitzen, das Thermometer bis zum Signalton in einer Backentasche oder unter der Zunge zu belassen. Und je nach Messort sollte die gesunde Temperatur am Nachmittag gemessen unter der Achsel bei ca. 36,7 Grad liegen und im After und Mund gemessen bei ca. 37,2 Grad. Morgens ist sie meistens etwas tiefer, wobei die Morgentemperatur bei Frauen auch vom Zyklus abhängig ist. Du solltest deine eigene Temperatur oder die deiner Kinder ruhig mal im kerngesunden Zustand messen, falls du sie noch nicht kennst. Fieber ist in meinen Augen alles, was über deiner Normaltemperatur liegt. In der Literatur wird ab 37,7 Grad rektal bzw. oral gemessen von subfebrilen Temperaturen gesprochen. Übersetzt heißt das unterfiebrige Temperaturen und klingt beinahe gesund. Dabei fühlen sich die Betroffenen in dieser Phase oft schon heftig abgeschlagen und sollten jetzt die Bremse ziehen. Was bei Fieber passiert? Du kennst das bestimmt. Dir ist irgendwie fröstelig und vielleicht spürst du auch schon einen leichten Schmerz im Rücken oder in den Beinen. Vermutlich sind auch deine Füße kalt. Und wenn dein Körper nicht stark genug ist und keine Zeit bekommt, das zu tun, wonach ihm ist, sich auszuruhen, wirst du morgen von einer Erkältung oder einem anderen Infekt geplagt sein und du schiebst die Schuld vermutlich auf deine kalten Füße. Dabei waren diese bereits ein erstes Symptom, ein erster Versuch, die Körperwärme im Inneren zu steigern. Denn irgendetwas Fremdartiges wurde von deinem Immunsystem entdeckt und mobilisiert nun den Hypothalamus, das ist das Wärmeregulationszentrum, was im Zwischenhirn sitzt, die Körpertemperatur zu erhöhen. In den meisten Fällen geschieht das sanft, aber in einigen Fällen kann auch schlagartig eine sehr hohe Temperatur nötig sein und dann hilft das Zittern der Muskeln bei der Erwärmung der Körpermitte, während alle Gliedmaßen eisekalt sind. Dann hast du Schüttelfrost. Die hohen Temperaturen benötigt dein Organismus, um die Aktivität der Enzyme zu erhöhen. Denn die Enzyme werden benötigt, um Erreger und deren Stoffwechselendprodukte, die Toxine, sowie auch entartete Zellen oder Zellfragmente aus dem Blut zu entfernen. Auch bei Vergiftungen und Alkohol- oder Drogenkonsum reagiert ein gesunder Organismus deshalb oft mit einer Temperaturerhöhung. Bei deiner normalen Körpertemperatur von ca. 37 Grad Celsius sind deine Enzyme normal aktiv und gehen lediglich ihren Alltagsgeschäften nach, zum Beispiel als Helfer bei der Verdauung. Bei Wärme werden sie aktiver und arbeiten schneller und spezieller. Eine erhöhte Körpertemperatur bedeutet aber auch eine bessere Durchblutung, unter anderem in den Lymphknoten, wodurch die Informationen über die Art des eingedrungenen Erregers schneller dort landen und es schneller zu einer passenden Immunantwort in Form von Antikörperbildung kommt. Was tun bei Fieber? Aus dem Wissen um den Zweck von Fieber lässt sich der richtige Umgang mit Fieber gut ableiten. Wenn du dich sensibel machst für die ersten Anzeichen, die ich oben beschrieben habe, hast du sogar noch eine Chance, einer fieberhaften Erkrankung zu entkommen, indem du selbst alles tust, um die Enzymtätigkeit zu erhöhen. Wärme dich von innen. Oft verlangt dein Instinkt jetzt schon nach warmen Getränken. Heißer Ingwertee oder die goldene Milch regen das innere Feuer besonders kräftig an. Sorge für körperliche Bewegung. Ein Spaziergang in witterungsgerechter Kleidung regt den Stoffwechsel und die Durchblutung im gesamten Organismus an. Nimm ein ansteigendes Vollbad. Lege dich in die warme Badewanne und lasse langsam heißes Wasser dazu. Basische Badezusätze helfen, Toxine von Bakterien über die Haut auszuscheiden. Bleibe sitzen, bis das Wasser vollständig aus der Wanne abgelaufen ist. Das ist besser für den Kreislauf. Stehe dann langsam auf und dusche kurz deine Unterschenkel kalt ab. Lege dich anschließend ins Bett. Mache ein Wechsel-Unterschenkelbad. Wenn du nicht komplett baden willst, hilft das auch prima. Benutze, falls vorhanden, basische Badesalze oder Senfmehl als Zusatz. Iss enzymreiche Nahrung. Rohes Obst und Gemüse sind jetzt besonders wertvoll. Ein Frischkornmüsli ist besonders enzymhaltig. Greife auf keinen Fall zu Nahrungsmitteln mit Fabrikzucker, Auszugsmehlen oder Milch. Diese verbrauchen Energie und Enzyme. Iss wärmende Suppen. Wenn du jetzt nicht auf Rohkost stehst, eignen sich Gemüsesuppen mit wärmenden Gewürzen wie Ingwer, Chili, Pfeffer, Kurkuma etc. besonders, um dem Stoffwechsel und der Enzymaktivität auf die Sprünge zu helfen. Lege dich hin und schlafe. Somit kann sich dein Organismus bestens um die Beseitigung des aufkommenden Infekts kümmern und muss keine Energie für andere Dinge verschwenden. Das Fieber steigt trotzdem. Was ist zu tun? Nimm das Fieber an. Dein Körper will dich nicht ärgern. Er weiß, was für dich gut ist. Bei Appetitlosigkeit faste. Das spart Energie. Ehrlich, dadurch hat dein Körper mehr Energie, als wenn er auch noch etwas verdauen muss. Kehrt der Appetit zurück, gönne dir enzymreiche Kost aus rohem Obst und Gemüse, verzichte auf Vitalstoffräuber wie Fabrikzucker, Auszugsmehl und raffinierte Fette und auf tierisches Eiweiß. Trinke nach Durstgefühl. Trinken fördert die Ausscheidung der abgebauten Erreger und Toxine, aber Trinken über den Durst hinaus belastet den Stoffwechsel unnötig. Als Getränke eignen sich Wasser, heiß oder kalt, je nach Empfinden, Tee, Saftschorlen aus frisch gepressten Säften, Zitronenwasser und so weiter. Trinke nichts, was mit Fabrikzucker gesüßt wurde. Energydrinks, Kaffee oder Bier sind absolut fehl am Platze. Schirme dich von Reizen ab. Oftmals erträgst du ohnehin keinen Lärm. Versuche aber auch, das Fernsehen oder andere Bildschirme ausgeschaltet zu lassen. Die Gehirnaktivität beim Anschauen einer Fernsehsendung verbraucht ebenso Energie wie eine Radtour. Nimm keine fiebersenkenden Arzneimittel, auch keine fiebersenkenden Tees. Dein Immunsystem würde irritiert werden und weiß irgendwann nicht mehr, was es tun soll, wenn Erreger in deinem Organismus eindringen. Der Infekt zieht sich unnötig in die Länge oder verschlimmert sich gar noch. Schlafe viel. In deinem Körper arbeitet alles auf Hochtouren. Da bleibt kaum noch Energie für die Muskeln und dein Gehirn übrig. Die Abgeschlagenheit und eventuelle Gliederschmerzen verraten dir, dass du jetzt lieber liegen bleiben solltest. Genieße das Kranksein. Ob du an deinem Fieber leidest oder nicht, ist reine Einstellungssache. Freue dich, dass dein Körper noch so gut reagiert. Es gibt Menschen, die nicht mehr fiebern können. Das ist ein Zeichen dafür, dass ihr Immunsystem nicht mehr gut arbeitet und nicht mehr auf Fremdkörper, entartete Zellen oder Krankheitserreger reagiert. Eine schlechte Prognose. Bleibe einfach so lange im Bett, wie es wirklich nötig ist. Und wenn es eine ganze Woche ist, dann ist es eben eine ganze Woche. Sorge dafür, dass deine Arbeit jemand anderes erledigt. Du bist nicht unersetzlich, was die zu erledigen Tätigkeiten angeht. Erinnere dich immer daran, dass das Wichtigste in deinem Leben nur du selbst bist und deine Gesundheit ist deine wichtigste Partnerin. Niemand ist es wert, dass du sie dir ruinierst. Niemand. Und ganz nebenbei, wenn du jetzt eine Auszeit nimmst, wirst du merken, dass du mit viel Energie aus der Krankheit gehst und hinterher voller Tatendrang und Kreativität bist. Auch wird die nächste Krankheit länger auf sich warten lassen. Und falls du vielleicht von einer chronischen Krankheit, wie zum Beispiel von einer Allergie, geplagt wirst, stehen die Chancen nicht schlecht, dass es auch hier zu einer Besserung gekommen ist, vorausgesetzt du ernährst dich inzwischen vitalstoffreich. Falls nicht, ist nach einem fieberhaften Infekt ein guter Zeitpunkt, damit zu beginnen, denn Fieber reinigt das Blut und der Appetitmangel sorgte auch für eine gewisse Reinigung im Verdauungstrakt. Infekten vorbeugen. Nun, wo du weißt, was Fieber macht, kannst du gut vorbeugende Maßnahmen herleiten. Alles, was deinen Stoffwechsel anregt, sorgt bereits für eine Eliminierung von Erregern, bevor du überhaupt merkst, dass du davon befallen bist. Dazu gehören Sport, Spaziergänge an frischer Luft, Saunagänge, Wechselduschen, mäßig scharfe Speisen, warme Getränke und ausreichend Schlaf. Außerdem benötigt dein Körper viele Enzyme, wodurch ich noch einmal gekonnt den Bogen zu meinem Lieblingsthema Ernährung spannen kann. Enzyme befinden sich in allen rohen pflanzlichen Lebensmitteln reichlich. Sie sind hitzeempfindlich, weshalb es notwendig ist, dass deine Ernährung zu einem Anteil von mindestens 30% aus roher Pflanzenkost besteht. Des Weiteren solltest du sogenannten Vitalstoffräubern aus dem Weg gehen. Dazu gehören Fabrikzuckerprodukte, Auszugsmehlprodukte und raffinierte Fette und Chemieprodukte, wie Geschmacksverstärker, Backtriebmittel, künstliche Vitamine und andere Medikamente. Fazit: Fieber ist keine Krankheit und sollte nicht bekämpft werden. Durch die Einnahme von fiebersenkenden Mitteln wird der Organismus bei seiner Selbstheilung gestört. Geschieht das zum wiederholten Male, verschwindet die großartige Fähigkeit, Fieber zu erzeugen, bald ganz, was fatale Auswirkungen auf das Immunsystem hat und chronischen und bösartigen Krankheiten den Boden ebnet. Fieber solltest du deshalb dankbar annehmen, auch wenn es gerade nicht in dein Leben zu passen scheint. Aber Hand aufs Herz, wann passt dir eine Auszeit denn überhaupt? Aufgrund des Wissens, dass Fieber vorwiegend dazu dient, die Enzymaktivität zu steigern, kannst du selbst entsprechende krankheitsvorbeugende Maßnahmen ergreifen, die einerseits zur Erhöhung der Enzymquantität führen und andererseits regelmäßig die Enzymaktivität steigern. Und du? Wie bist du bisher mit Fieber umgegangen? Haben dir die Tipps geholfen? Vielleicht magst du mir auch dein Geheimrezept bei fieberhaften Erkrankungen oder zu deren Vorbeugung verraten. Hinterlasse mir gerne einen Kommentar auf meiner Website. Ich hoffe, dir hat der Beitrag gefallen und geholfen. Wenn du möchtest, kannst du auch gerne nochmal unter www.jenny-schied.de nachschauen, ob du nicht noch andere interessante Beiträge für dich findest. Dort kannst du dich auch für meinen kostenlosen Newsletter eintragen, wo du dann als Dankeschön ein sehr umfangreiches E-Book bekommst zum Thema die vitalstoffreiche Ernährung, ein Grundkurs. Ja, und dann hoffe ich, dass wir uns bald wieder lesen oder hören. Bis bald, deine Jenny.